Es ist keine Neujahrsbotschaft, es ist eine Mitteilung Gottes an uns, die wir heute hören wollen, die aber schon in den ersten Sonntag des neuen Jahres hineingehört. Und darum wollen wir Gottes Wort im Alten Testament aufschlagen, und zwar 1. Samuel 18, 1. Samuel 18, den Vers 1. Da heißt es, und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, und Jonathan liebte ihn wie seine Seele. Soweit Gottes Wort. Für viele Leser des teuren Wortes Gottes erhebt sich die Frage, warum, weshalb ist Jonathan im Gericht seines Vaters Saul mit erschlagen worden? Warum hat Gott diesen treuen Freund des David nicht doch am Leben erhalten, wo es Gott doch kein Problem gewesen wäre, ihm Lebensgabe zu schenken? Den treuen Freund des David. Diese Gedanken haben zu allen Zeiten der Gemeinde auch die Gläubigen schon bewegt. Es ist kein neues Thema. Und darum wollen wir heute ein klein wenig versuchen, dieses Problem vom Worte Gottes her aufzunehmen. Jonathan war im Hause des Königs Saul groß geworden. Das war praktisch seine Umgebung, und wir alle haben eine Umgebung in unserer Kindheit gehabt, und die Umgebung formt zugleich auch den Einzelnen, mehr oder weniger. Saul, der Vater des Jonathan, war ja der Mann des eigenen Willens. Er setzte sich nicht allein über Menschen, sondern auch über den Willen Gottes des Öfteren hinweg. Gröblichst hinweg, können wir noch hinzufügen. Und dieses hatte Jonathan so manchmal im Hause des Königs erlebt. Er hatte so manche ungerechte Entscheidung und Handlung seines Vaters mit anhören müssen. Und einmal war es, in 1. Samuel 14, Vers 44, da wollte der Saul sogar seinen eigenen Sohn Jonathan tot machen. Nur weil das ganze Volk Israel für Jonathan eintrat vor Saul, blieb Jonathan am Leben. Aber der König Saul hasste sehr, sehr den David. Und darum verfolgte er den David immerzu. Er verfolgte ihn, um David zu Tode zu bringen. Aber Gott war mit David, und darum blieb David am Leben.
überall säte der Saul den Tod.
Er verging sich auch entgegen dem Eid Josuas an die Gibeoniter. Überall säte, war gesagt, Saul den Tod, so dass das Neue Testament erfüllt wurde. Das neutestamentliche Wort, wo es heißt, was irgend der Mensch sät, das wird er auch ernten. Galater 6, Vers 7. Und darum ging seine eigene Saat, die Saat des Saul, an ihm, an sich und seinen Söhnen auf. Und sie wurden getötet vom Feinde. Eine Tragik in der Geschichte Israels, eine Bestätigung, was der Mensch sät, er auch ernte. Es war gesagt, Saul hasste den David. Und Jonathan aber liebte ihn, den David. Die Schrift sagt hier, wie seine eigene Seele. Und dass er den David so lieb hatte, das war eigentlich gar kein Wunder. Denn er war Zeuge und hatte den Streit im Felde von Ephestamin genauestens beobachtet. Und als er sah, wie David dem Feinde, dem Obersten der Philister entgegenging, da musste er sich in seinem Herzen, im Herzen des Jonathan sagen, du, David, du nimmst den Kampf für mich auf. Denn ich stehe hier, dem Feinde zu begegnen. Aber Jonathan fühlte sich zu schwach. Er blieb hinten. Aber Jonathan beobachtete den Kampf von hinten. Und er sah den Hirtenjungen David, wie er dem stark gerüsteten Goliath entgegenging. Und als der Sieg errungen war, da musste es ebenso in seinem Herzen heißen, er, dieser David, hat den Feind, den mächtigen, den großen Feind, für mich überwunden. Der Sieg des kleinen David war sein Sieg geworden. Interessant ist, wie die Bibel Gottes Wort mitteilt, danach lesen wir, sah Jonathan den David auch im Zelte des Königs. Diese Tat hatte den David in das Zelt des Königs kommen lassen. In seiner Hand, da trug er etwas ganz Fürchterliches. An den Haaren trug er den Kopf Goliaths. So stand er drin im Zelt. Das Haupt des Goliath in seiner Hand. Das war der Anblick im Zelt des Königs. Und dort, und genau dort, an dieser Stelle, da gewann der David so das Herz des Jonathan. Die Bibel sagt an dieser Stelle, dass Jonathan sich vor
dem David auszog. Wisst ihr, was das heißt? Er entkleidete sich all der Auszeichnungen seines königlichen Rockes und alles, was ihn, den Jonathan, in den Augen anderer erheben konnte, groß machen sollte, übergab er dem David. Das war die Wirkung seines Herzens im Bewusstsein, David ist stellvertretend für mich dem Feinde entgegengegangen und hat ihn besiegt. Jonathan wurde hier klar, der David hat sein Leben für mich nichts geachtet und ist für mich und hat für mich den Opfergang angetreten. David ist hier ein großes Schattenbild auf Jesus Christus, dem Sohne Davids. So wird er auch im Neuen Testament genannt, der da aufgefordert wird, sich unserer zu erbarmen. Ja, der Sohn Davids, Jesus Christus, hat sich erbarmt. Kann es etwa, wenn der David ein Schattenbild auf Christus ist, etwa bei uns anders sein? Wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass der Herr Jesus für uns den Todesweg ging, wir ihn nur mehr und mehr vom Herzen lieben, David und Jesus waren die Sieger auf den beiden Kampfplätzen. In Ephes Damim und auf Golgatha. Das eine das Schattenbild und das andere der reale Vollzug des gewaltigsten Sieges aller Zeiten. Golgatha. Und David war Sieger im Zelt des Königs. Und Jesus Christus ist Sieger bis in das ganze Himmelsgezelt. Darum lasst uns vier Aussagen des Neuen Testaments, des Wortes Gottes, ganz kurz nur andeuten, in welcher eine Steigerung seines Sieges enthalten ist. Erstens, in Markus 16, Vers 19 heißt es, dass er, Jesus, in die Himmel aufgenommen wurde. Zweitens, in Hebräer 4, Vers 14, da wird von dem geredet, welcher durch die Himmel, also nicht nur in, sondern durch die Himmel geht. Und drittens in Hebräer 7, Vers 26, dass er, Jesus, höher als die Himmel geworden ist. Und viertens in Epheser 4, Vers 10, da wird von Christus, dem Herrn, geredet, der über alle Himmel ist. Das ist sein Eintritt in das Himmelsgezelt. Da ist das Eintreten Davids ins Zelt des Königshauses mit dem Sieg in seiner Hand, den Kopf des Obersten der Feinde, des äußeren Feindes der Philister, nur ein Schattenbild. Und nun zurück zum Thema. die Siegestrophäe seines, nämlich des David, ersten Sieges, war das Haupt Goliath. Und die Trophäe seines zweiten Sieges war das Herz Jonathans. Und beides brauchte er, und beides bedurfte er, um König zu werden. Ja, er musste den Feind am Kreuz niederringen und musste als Sieger hervorgehen. Und der zweite Sieg von Golgatha war, dass der Herr Jesus dein und mein Herz will. Hast du es ihm schon gegeben? Hast du ihn schon so dich ausgeliefert, dass du ihm gehörst? Kennen wir überhaupt etwas Ähnliches in unserem Leben? Hat der Herr Jesus unser Herz bereits gefangen genommen? Hat seine Liebe alles, was in den Augen der Menschen wertvoll ist, zerbrochen, so dass wir sagen können, alles gehört jetzt dir, Lamm Gottes. Wie schön war die Hingabe an David durch Jonathan. Und wie rühmt David seine Liebe, als er so rührend beim Tode Jonathans klagte: Holdselig warst du mir. Sehr wunderbar war mir deine Liebe, mehr als Frauenliebe, 2. Samuel 1, 26. Ich möchte dazu etwas sagen. Wenn wir die Geschichte dieser Aussage kennen, Michal war sein Weib. Das war, ja, ich möchte mich nicht versündigen über dieses Weib Michal, dass seine Liebe oder die Liebeserweisung der Michal an David mehr als gering war, kommt hier zum Ausdruck. Wie viel mehr liebte David seinen Gott? Und nun, nach all dem, was wir gehört haben, Jonathan wurde mit Saul durch die Hände der Philister erschlagen und er sah nie das herrliche Reich in der Hand seines geliebten Freundes David. Nie hat er es gesehen. Das Königreich Davids, ein Schattenbild auf das kommende millenäische Reich, wo Jesus Christus hier in Frieden regieren wird. Mit wunden Herzen habe ich darüber nachgedacht, warum er, der einen so sehr schönen Anfang in seiner Liebe zu David nahm, ein so trauriges Ende auf dem Gebirge Gilboas fand. Und habe deshalb die Dinge untersucht. Und ich meine, die Antwort in den herzbewegenden Bild von 1. Samuel 23, Vers 16 bis 18 zu finden. Dort im Walde begegnen sich David und Jonathan, und zwar so, wie sie sich zuvor auf dem Felde in Kapitel 20, Vers 41 bis 42 begegneten. Und jetzt hier an dieser Stelle sagen sie sich zum letzten Mal, lebe wohl. Zwei Freunde, die ihr Leben füreinander wagten, sagen sich zum letzten Mal, lebe wohl. Und diese herzliche Liebe Jonathans zu seinem Freund David und die Erkenntnis, dass Gott ihm den Thron und das Reich geben würde, drückt er in den Worten aus, du wirst König sein, David, und ich werde der Nächste sein. Die Gemeinschaft Jonathans mit David hatte ihm Licht gegeben, auch über die Zukunft und das Königreich Davids. Ja, wer heute tiefe Gemeinschaft mit Jesus sucht und unterhält, darf die Herrlichkeiten der zukünftigen Dinge heute schon in Christo Jesu erfahren und sehen. In den Worten Jonathans an den David aber liegt eine Schwachstelle, eine bittere Schwachstelle, die wohl auch der Ausgangspunkt für seinen späteren Tod beinhaltet. Zwar zeigen uns die Worte des Jonathan sehr wohl die Hingabe und die Größe der Liebe zu Jonathan oder die Liebe Jonathans zu David, aber zugleich lassen sie auch etwas von seinem Fehlverhalten erkennen. David zuerst, aber der Nächste bin ich. Das waren seine Worte. Wenn Jonathan nur aufgehört hätte, als er sagte, dass David das Reich erhalte, um dann über sich zu schweigen, hätte er seine spätere Bestimmung in diesem Königreich Davids nicht viel lieber, viel besser seinem König überlassen sollen. Denn auch in Israel war es allein Sache des Königs. Und der König hatte allein das Recht zu bestimmen, wer der Nächste nach ihm im Reiche sein sollte. Hier kam gleichsam das Verborgene seines Herzens ans Licht. Wir könnten heute in unserer Rede sagen, das eigene Ich trat hervor. Schade, sehr schade. Das Erbgut seines Vaters Saul machte ihn hart zu schaffen. Die Gewohnheit seines Elternhauses brach durch. Denn Jonathan hatte sich von diesem üblen Erbgut nicht bis in die Seele hinein getrennt. So, wie er David als König bekannte, geziemte sich die Selbsteinsetzung als zweiten Mann für ihn nicht. In dieser Wurzel liegt aber zugleich auch das traurige Ende Jonathans.
und weil er sich vom Erbgut seines Vaters Saul noch nicht bis ins Herz hinein getrennt hatte, ließ es ihm mit der Wurzel, mit dieser Wurzel zurückkehren in das Haus seines Vaters, nämlich dort, wo sein Freund David bitter gehasst wurde. Er kehrte zurück ins Mordhaus. Denn wer seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, sagt die Schrift. Neutestamentlich nahm Jonathan wegen der Gemeinschaft mit Saul teil an seinen bösen Werken nach 2. Johannes Vers 11. Wer einem sündigen Bruder oder einer Schwester Sympathien und Gleichtun zollt, die Bibel sagt neutestamentlich, und sich nicht von ihm trennt, die Bibel sagt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Das ist ein Fall Jonathan. Und das war Hassmord. Wie völlig anders würde sich der Wandel Jonathans gestaltet haben, wenn er statt zu sagen, du wirst König sein, und ich der Nächste, gesagt hätte, du wirst König werden, und ich will mit dir deine Verwerfung teilen. Und zwar so lange, bis du als König von allen anerkannt sein wirst. Wo du hingehst, will auch ich mit hingehen. Will, dein will ich sein. Verfüge du über mich, wie du es willst. Dieses Bekenntnis, was eigentlich Teil Jonathans hätte sein müssen, was aber fehlte, dieses Bekenntnis hätte zunächst allerdings für ihn viel bedeutet. Aber das hat Gott erwartet. Und das brachte Jonathan nicht. Ein Verlassen des Palastes, des Königs. Das Ablegen seiner Ehre, seines Ranges, seines Standes, des königlichen Hauses. Er hätte es ablegen müssen. Zugleich auch die Verachtung seines Volkes aufnehmen müssen und Teil des Loses Davids in den Höhlen, Klüften und Bergen zur Folge gehabt. Und das wollte Jonathan noch nicht. Dafür aber hätte es einen weit, weit größeren Ehrenplatz im Reiche Davids anstatt des schmerzlichen Todes durch die Hand der Philister gegeben. Wie so ernst ist diese Belehrung, welche uns die Geschichte des Wortes Gottes hier gibt? Wir sehen hieraus, dass es möglich ist, in der Herzenshingabe für den Herrn gut anzufangen, aber nicht darin auszuharren. Ich möchte oder vermöchte hier vieles zu sagen. Wir wollen am Thema bleiben. Die Gefahr ist auch heute
für uns alle immer da, dass die Gedanken an uns und unsere menschlichen Interessen uns leiten und nicht der Herr. Für uns selbst mehr zu sorgen und eigene Wege zu gehen. Wohl ist der Gläubige heute nicht im Fleische, sondern im Geiste nach Römer 8, Vers 9. Und jetzt kommt ein Lehrsatz. Aber das Fleisch ist noch im Gläubigen. Auch dann, wenn wir es verleugnen, wie es etliche tun. Und wenn es, dieses Fleisch, zu Rate gezogen oder ihm erlaubt wird zu herrschen, so wird es bald, ja bald Raum in uns finden. Und in dem Maße wird unser Leben nicht mehr ganz für den Herrn Jesus da sein. David, in den Tagen seiner Verwerfung, ist ein Vorbild von Christus in seiner Verwerfung. Jonathan, sein Freund, musste sterben, weil auch er, Jonathan, ein Schattenbild auf den Freund des Bräutigams Jesus ist. Von ihm heißt es in Johannes 3, Vers 29, der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über seine Stimme, über die Stimme des Bräutigams. Und das war in der Beziehung unseres Herrn Jesus, Johannes der Täufer. Auch er musste sterben, gleich dem Freunde Davids. Dass der David nicht sterben musste, ist gleich dem Bilde Isaaks entsprechend, dass der Herr Jesus nicht in dieser Weise Opfer gefordert hat. Die Schattenbilder brauchten nicht zu sterben auf Christus. Ich möchte das nur ergänzend hierzu sagen. Jonathans Schuld war wohl in der Äußerung, dass er sich selbst zum zweiten Mann in Israel machen wollte. Eine gleiche Begebenheit finden wir interessanterweise auch im Neuen Testament. Da kommt nach Matthäus Kapitel 20, Vers 21, die Mutter der Söhne des Zebedäus zum Herrn und bittet, die Madame bittet um das Sitzen der beiden Söhne zur Rechten und Linken des Herrn in seinem Reich. Der Herr antwortet, ihr wisset nicht, um was ihr bittet. Wenn sie gewusst hätten, worum sie bitten würden, hätten sie den Tod Jonas zu erwarten gehabt. Jonathans. Den Tod Jonathans. Deshalb sagt der Herr, ihr wisst gar nicht, um was ihr bittet. Geschwister, wie wichtig ist es doch, dass wir das Wort Gottes tief und genau kennen, selbst in unseren Bitten, in den menschlichen Bitten. Wie töricht war doch der Jonathan, und wie töricht können auch wir in der Frage, etwas sein zu wollen werden. Das lehrt uns hier das Neue Testament.
Auch müssen wir uns dessen voll bewusst sein, dass Christus heute noch genauso verworfen ist, wie zu der Zeit, da die Menschen schrien, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Die Rechte unseres Herrn werden auch heute noch nicht anerkannt. Zwar setzen sie ihm, unseren Herrn Jesus, keine Dornenkrone mehr aufs Haupt. Und zwar deshalb nicht, weil sie es nicht mehr können. Aber sie wünschen nicht seinen Namen. Und die Menschen wünschen nicht sein göttliches Eingreifen in ihre Dinge. Sie wollen nicht, dass er Herr ist. Und die, welche ihn in Wahrhaftigkeit, in Wahrheit folgen, denen gilt heute noch sein Wort. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihrige lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenket des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, so werden sie auch das eure halten. Johannes 15, Vers 19 bis 20 steht das alles so wörtlich geschrieben. Wir können es nachlesen. In diesen Worten sagt der Herr uns, dir und mir, wie der Weg sein wird, auf dem wir zu wandeln haben und nicht anders. Aber der kostbare Schatz seiner Liebe, den wir in unseren Herzen, die wir dem Herrn Jesus Christus gehören, tragen, lässt ihn uns wandeln. Und wenn wir mitleiden, heißt es, so werden wir auch mit verherrlicht werden. Römer 8, Vers 17. Halten wir fest, dass alle, die den Herrn lieben, auch seine Herrlichkeit schauen und seine und ihn sehen werden, seine Herrlichkeit erblicken werden, wenn er die Herrschaft in seine Hand genommen hat. Dann wird er jeden einzelnen Herzschlag der Liebe, jede Tat der Treue ihm dargebracht anerkennen und zugleich lohnen. Seine Liebe und der kommende Tag seiner Herrlichkeit sollten uns ein Ansporn sein, ihm ganz zu leben und alle Ansprüche auf Anerkennung des eigenen Ichs und des Fleisches zu verweigern. Jonathans Ursache für den Tod mag menschlich gesehen gering gewesen sein, nicht aber in den Augen Gottes, unseres Herrn. Wir sehen, dass wir nur dann objektiv erkennen, wenn wir so sehen, wie unser Herr es sieht. Dass wir uns nicht verführen lassen von der Welt, dass wir uns nicht verführen lassen von Gläubigen und dass wir uns nicht verführen lassen auch von unseren eigenen Herzen.
Sie alle sind betrügerisch,
sagt Gottes Wort. Erfragen wir uns beim Herrn, was wir zu tun schuldig sind. Er antwortet, Jonathan, Jonathan, du hättest vor deinem Ausspruch den Herrn erfragen sollen. Welch bitteres Ende! Und halten wir heute uns nur an den himmlischen Sohn Davids, Jesus Christus, er genügt, auch für das kommende, vor uns liegende Jahr. Amen.